So, beim letzten Mal hat David den Tempelplatz gefunden. Zwar, weil er sich etwas zu Schulden hat kommen lassen, aber Gott hat das Böse zum Guten gewirkt. Und wie wir schon ein paar Mal vorher gesehen haben, David kümmert sich darum, dass viel für den Tempel da ist. Dass der Tempel wirklich groß gebaut werden kann. Und das haben wir heute auch. Und David ließ sich die Fremdlinge versammeln, die im Land Israel waren, und bestellte Steinmetzen, Steine zu hauen, um das Haus Gottes zu bauen. Kurz nochmal in politische Richtung, das Wort Fremdlinge. Es gibt zwei Worte für Fremdling in der Bibel. Und in dieser ganzen Situation mit Flüchtlingen und so weiter wird gerne aus 3. Mose genommen, dass man den Fremdling halt gut behandeln soll. Ja. Und da ist dann allerdings das Problem, muss man gucken. Es gibt nämlich im Hebräischen zwei Worte für Fremdlinge. Das eine ist das Wort Ger. Der Ger, das ist der Fremdling, der im Land lebt, der sich an die Gesetze des Landes hält, der sich integriert hat. Zum Beispiel Mose war ein Fremdling, so ein Ger im Land Midian. Darum nennt er seinen ersten Sohn auch Gershon. Ich bin dort ein Fremdling gewesen. Aber halt einer, der sich wirklich eingebracht hat. Das andere ist der Nochri. Und der Nochri, das ist derjenige, der sich überhaupt nicht hält an das, was passiert, der feindlich gesinnt ist. Und das Interessante ist, so ein Nochri oder eine Nochria ist Ruth. Ruth bezeichnet sich selber als Nochria, also als eine feindliche Fremdin. Wo man dann eben auch wieder sieht, okay, selbst die Feinde können durch das, was Gott tut, das englische Wort noch ein, redeemed, erlöst werden, ja. Hier sind es die Gerim, also die Fremdlinge, die sich integriert haben, beziehungsweise mitunter wahrscheinlich auch diejenigen, die einfach im Land geblieben sind, aber die sich halt jetzt an das Gesetz halten unter David. Und die bestellt er eben zum Steinehauen. Und David schaffte viel Eisen herbei, zu Nägeln für die Türen der Tore und zu Klammern und so viel Kupfer, dass es nicht zu wiegen war. Auch Zedernholz ohne Zahl. Denn die von Sidon und Tyros brachten viel Zedernholz zu David. Der David sprach: Mein Sohn Salomo ist noch jung und zart. Das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, soll groß sein, dass sein Name und Ruhm erhoben werde in allen Landen. Darum will ich ihm Vorrat schaffen. So schaffte David viel Vorrat vor seinem Tod. David weiß, ich werde es nicht miterleben, dass der Tempel gebaut wird. Das wusste er ganz eindeutig, weil ihm verheißen wurde, es ist nach deinem Tod. Aber dann sagt er, ich will, dass mein Sohn wirklich gut arbeiten kann. Und das ist dann für uns etwas. Also es soll ja Leute geben, die meinen, mit mir kann Gott nichts mehr anfangen und vergessen dabei völlig, dass Gott Abraham gebraucht hat und noch andere alte Leute. Aber vielleicht hat Gott euch auch klar gemacht, nee, du hast damit nichts mehr zu tun, das kommt nach dir. Und dann aber sich darum kümmern, dass genug da ist dafür. Und damit ist jetzt nicht nur das Geld gemeint. Klar, David kümmert sich hier darum, dass Baumaterialien, also alles mögliche Materielle da ist, damit der Tempel gebaut werden kann. Aber das hat alles eine Symbolik. Also zum einen, die Fremdlinge müssen jetzt arbeiten. Die Fremdlinge waren eben im Land, weil Israel es nicht geschafft hat, die Fremdlinge auszurotten. Die Fremdvölker, die vor ihnen da waren. Und dann hat Gott gesagt, jetzt bleiben sie da. Aber wie Josua es bei den Gibeonitern gemacht hat, die ja den Bund mit ihm geschlossen haben, er hat sie eingesetzt dafür, dass sie für die Stiftshütte dienen, also für den Tempel. Sie Holzhauer werden. Also mit anderen Worten, sieh zu, dass deine Fehler arbeiten für Gott. dass das, was Böses passiert ist in deinem Leben, wie wir es letzte Woche in der Geschichte mit David mitbekommen haben, dass das für Gott arbeitet. Und dann eben mit Steinen. Die Steine sind wichtig. Warum? Steine sind in der Bibel wichtig als Denkmäler. Es kommt zum Beispiel ein wichtiger Stein vor in Edrim, 1. Mose 28, als Jakob vor Esau flieht und sich in Luz niederlegt. Dort hat er seine Vision von der Jakobsleiter im Traum, steht auf, richtet den Stein auf, bei dem er war, salbt ihn und nennt die Stätte nun Bethel, Haus Gottes. Vorher hat er gesagt, Gott ist nicht hier, und jetzt stellt er fest, ach, Gott ist doch hier und ich wusste es nicht. So ein Stein als Denkmal. Später, als die Israeliten, er kommt dann auch wieder hin. Später, als die Israeliten ins verheißene Land kommen, durch den Jordan, sagt Gott, baut hier zwei Türme, jeweils aus 12 Steinen, einen im Jordan, einen außerhalb des Jordans, damit die Jungen, wenn eure jungen Leute fragen, was passiert ist, warum die Steine da sind, damit ihr erzählen könnt, was passiert ist, was Gott für euch getan hat. Als das Land dann erobert ist, Josua kurz davor ist zu sterben, da lässt er nochmal in Sichem einen Stein aufrichten. Also auch nochmal wieder einen großen Stein. Es gibt dann auch noch den Steinaltar auf dem Ebal, der eben auch die Steine, die sprechen. Und dann bei Samuel, als er die Philister mit aus dem Land treibt, das ist in 1. Samuel 7, richten sie diesen Stein auf, Eben-Ezer. Eben ist der Stein, Ezer ist die Hilfe, und zwar der göttliche Beistand. Also, was ist das Erste, dass alte Leute, die entweder meinen oder wissen, dass sie nicht mehr damit zu tun haben werden, was da passiert ist, Fehler für sich arbeiten lassen? Und zwar die Steine des Gedenkens. Was hat Gott für mich getan? Das weitergeben. Und nicht einfach, also natürlich wichtig, die jungen Leute sollten fragen, aber die Steine waren sichtbar da. Das heißt also irgendwie klar machen, das ist jetzt sichtbar. So, das nächste, Eisen. Eisen ist ein Bild für die Herrschaft. Es wird später von Jesus gesagt, er wird die Völker richten mit eisernem Stab. Und das heißt mit einer unglaublichen Gerechtigkeit. Und mitunter auch mit einer Härte, die wir jetzt gar nicht mehr heute uns bewusst machen. Aber dass dadurch klar wird, da ist Gottes Regentschaft drin. Und zwar diese Regentschaft, die Jesus entspricht. Und diese Regentschaft ist eine sanftmütige. Die sanftmütige aber, die bei manchen Leuten sagen kann, bei den Zöllnern und Sündern, die von der ganzen Welt verschrien waren, ja, aber mit denen freunde ich mich jetzt an, mit denen habe ich Wichtiges zu tun. Und die gleichzeitig den religiösen, Widersachern kann man sagen, die denen die Leviten gelesen hat. Nicht wörtlich, die Levitikus, also drittes Mose, kannten die wahrscheinlich wesentlich besser, aber der ihnen gesagt hat, so wie ihr das macht, ist das überhaupt nicht in Gottes Sinn. Also wieder etwas, wir sollen das Eisen hereinholen, nämlich das Eisen des Gerichtes, das Eisen der Herrschaft und übrigens, wenn es denn hier heißt, für die Nägel, für die Türen natürlich, aber die Nägel, dass wir auch nochmal wieder darauf hinweisen, was die Nägel in Jesu Händen oder Handgelenken und in seinen Füßen bedeuteten, was das für uns bedeutet. Erste, Fremdlinge, die Fehler für sich arbeiten lassen. Das zweite, die Steine, das Gedenken. Das dritte, das Eisen, also das Gericht und dann vor allem die Nägel für Jesus, für die Türen und Tore. Also für die Türen und Tore, was lassen wir bei uns rein? Jetzt habe ich es leider nicht ordentlich aufgeschrieben. Das muss ich nochmal gucken. Habe aber eine Predigt gehört in der letzten Woche. Das ist das Beste, um sich vorzubereiten auf Bibelarbeiten und Predigten. Einfach andere Predigten hören, selbst wenn sie nichts mit dem eigenen Thema zu tun haben. Gott schenkt da Eingebungen. Und da ging es darum, dass Lobpreis unsere Wache sein soll. Dort der Punkt, der Eingangspunkt. Da ging es dann um die Geschichte mit Nehemia, der die Mauern aufgebaut hat, aber man konnte ja nicht zum einen nicht gleich an allen Stellen die Mauer richtig aufgebaut haben. Das heißt, da waren Eingangspunkte und hinterher gab es die Tore. Die Tore, das sind immer die Orte, an denen zuallererst angegriffen wird. Denn das ist der Schwachpunkt. So eine meterdicke Mauer, die kann man wesentlich schwerer kaputt machen mit antikem Gerät, als so also eine Tür. Selbst wenn die dick ist, aber das ist Holz. Für die Toren und Türe und damit die Nägel zusammen, Lobpreis für Gott, für das, was er getan hat. Und zwar das, was er am Kreuz getan hat. Das ist das Wichtigste im Lobpreis. Wir sehen in der Offenbarung, dass der Lobpreis über Jesu Opfer ausbricht. Da ist gar nicht unbedingt so groß bist du und alles, das ist auch wichtig. Also die Ältesten fallen vor Gott nieder und rufen heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Aber Lobpreis kommt richtig zustande, als sie Jesus als Geschlachteten sehen. Also, habt diese Toren und Türen bereit, dass durch den Lobpreis die Türen, die Welt, alles bewacht ist. Und zwar Lobpreis des Opfers Jesu. Denn ohne das kann alles, was die Jugend macht, so toll sein, also so toll motiviert sein, aber es ist zum Scheitern verurteilt, wenn es eben nicht am Kreuz hängt. Nicht in dem Sinne, wie Jesus am Kreuz hing, sondern wenn es nicht daran festgemacht ist. Und Kupfer, dass es nicht zu wiegen war. Kupfer oder Messing oder Bronze, ist alles das Gleiche, steht für das Gericht. Also nochmal ganz anders das Gericht, weil der Altar in der Stiftshütte und später im Tempel war mit Kupfer überzogen. Da ist der Ort des Gerichtes. Ist übrigens auch das Eherne-Meer, das ist dann später im Tempel, das ist diese Riesenschüssel, in der sich die Priester haben waschen sollen. Da konnte man sich dann nämlich im glatten Messing, Kupfer und so weiter, spiegeln. Und dann konnte man sehen, oh, da habe ich mich dreckig gemacht, jetzt wasche ich mich mit dem Wasser da drin. Also zum einen spricht es vom Gericht. Und zwar dem Gericht, das an Jesus passiert ist letztlich, und zum anderen das Wort Gottes. Und warum so viel, dass es nicht zu wiegen war? Weil wir zum einen nie ermessen können, was Jesus am Kreuz getan hat. Ihr kennt bestimmt das Lied Licht dieser Welt, ne? Also Licht dieser Welt, du schaust in unser Nacht auf. Und da heißt es dann in der Bridge: Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Das ist das. Es ist nicht zu wiegen. Wir können es nicht ergreifen. Und darum können wir es tatsächlich auch nie wirklich übertreiben. Wir können es nie übertreiben, unseren Fokus auf das Kreuz zu legen und auf das Gericht, das bei Jesus passiert ist. Und gleichzeitig können wir den Fokus nie genug legen auf das Wort Gottes. Am besten eben das Wort, das vom Kreuz kommt, das vom Kreuz handelt. Weil all unsere Probleme, ganz gleich was wir haben, ob privat oder in der Gemeinde oder politisch auch, alles hat seinen Ursprung am Baum der Erkenntnis im Paradies. Und die Lösung für all die Probleme ist zu finden am Baum des Kreuzes auf Golgatha. Ob es nun direkt mit Jesu Tod zu tun hat oder mit seiner Auferstehung oder halt mit etwas, das für uns übertragen gilt, immer ist die Lösung das Kreuz und alles, was damit zu tun hat. Und darum, wenn ihr jetzt als alte Leute das Gefühl habt, ich krieg das sowieso nichts mehr mit, legt den Fokus darauf, dass ihr den jungen Leuten weitergebt, was Jesus für euch getan hat und was das für sie bedeutet in allen Lebenssituationen. Und das Krasse ist, es ist wirklich die Lösung für jedes Problem. Manchmal muss man etwas graben in der Bibel, manchmal muss man etwas gucken, wo genau, aber dann findet man es. Zedernholz ohne Zahl. Das Holz spricht eben auch vom Kreuz. Holz und Baum ist im Hebräischen und im Griechischen genau dasselbe Wort. Das heißt also, wenn vom Holz die Rede ist, ist zum einen der Baum gemeint, zum Beispiel der Baum der Erkenntnis, oder auch der Baum des Kreuzes, das Holz des Kreuzes. Und dann eben auch, was Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und sein Kreuz auf sich nehmen heißt im Nachfolgebeginn, ich sterbe mir selbst. Nicht das, was ich will, sondern das, was Gott will. Und manchmal ist das Problem, dass ich sehr genau zu wissen meine, was Gott will. Und dann muss er mir erstmal durch sein Wort zeigen, nee, guck mal hier, das will ich aber anders. Und manchmal ist das gar nicht unbedingt, dass ich das Gute will und Gott will mir das Gute nicht geben, sondern dass ich sage, du willst mir das Gute ja nicht geben. Du willst ja, dass ich hier in dieser Situation nur aushalte. Und dann mag Gott sagen, ja, ich möchte schon, dass du da aushältst. Aber nur so lange, bis du dann wirklich im Glauben ergreifen kannst, dass ich dich da raushole. Das verstehen wir auch an vielen Punkten nicht, weil wir uns das selber zusammengebaut haben und darum auch wieder das Messing, Kupfer, das Holz, so viel, dass wir es gar nicht ergreifen können. Und dadurch werden wir verändert. Und diesen Vorrat eben anzulegen, wie es David für Salomo gemacht hat, das sollen wir tun. Wenn wir zumindest wenigstens das Gefühl haben, dass wir nicht daran teilhaben können, wenn wir es wissen auf alle Fälle und wenn wir denken, ach, ich erlebe es ja vielleicht trotzdem, mach's lieber trotzdem. Erstens baust du für dich selber nochmal wieder Schätze auf. Und zweitens, falls du es doch aus irgendeinem Grund nicht erleben solltest, weil Gott dich woanders hinschickt oder wie auch immer, du hast nichts falsch gemacht. Also, solche Schätze anlegen, damit wenigstens die anderen was bauen können. Aber eben die geistlichen Schätze vor allem. Und er rief seinen Sohn Salomo. Also wir sind jetzt in Vers 6, übrigens Kapitel 22, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Also er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, dem Herrn, dem Gott Israels, ein Haus zu bauen. Und sprach, mein Sohn, ich hatte im Sinn, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn kam zu mir. Du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt. Darum sollst du meinem Namen nicht ein Haus bauen, weil du vor mir so viel Blut auf die Erde vergossen hast. Siehe, der Sohn, der dir geboren werden soll, der wird ein Mann der Ruhe sein. Denn ich will ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsumher. Er soll Salomo heißen, denn ich will Israel Frieden und Ruhe geben, solange er lebt. An der Stelle lernen wir übrigens, dass David nicht einfach nur so Salomo genannt hat, sondern Gott hat ihm gesagt, wie der Sohn heißen soll. Das kriegen wir übrigens an einer anderen Stelle mit, wo auch ein Davids Sohn von Gott da indirekt mitkriegt, übrigens, das Kind soll den Namen haben. Und auch mit einer Begründung. Da träumt nämlich Josef und der Engel des Herrn sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Maria, deine Verlobte zu deiner Frau zu nehmen, denn das Kind ist vom Heiligen Geist. Und siehe, du sollst ihm den Namen Jesus geben, Jehoshua, der Herr rettet, denn er wird sein Volk retten von all ihren Sünden. Der Name ist Programm und zum Beispiel Salomo, Shelomo, das ist der Friedemann. der durch den Gott dem Volk Frieden schenken will. Frieden, das bedeutet, dass es dem Volk gut geht, und zwar wirklich das Wohlergehen in allen Punkten. Da ist nicht nur damit gemeint, dass halt kein Krieg herrscht, da ist wirklich mit gemeint, ganz umfassendes Wohlergehen an Leib, Seele und Geist. Das kann auch Gesundheit und Wohlstand bedeuten. Auch wenn das jetzt für manche vielleicht die Tendenz hat, zu einem Wohlstandsevangelium zu werden. Aber zumindest nicht auf die Weise, dass wir nur das Gute nehmen wollen und nicht das Böse von Gott auch empfangen. Und die Ruhe, das ist einmal ein Rückblick auf das, was Noah war. Noah heißt Ruhe. Auch, dass das Volk Ruhe bekommen soll. Wirklich keine Feinde um ihn herum, solange er lebt. Da können wir jetzt tatsächlich sagen, okay, das haben wir als Christen hier nicht wirklich als Verheißung. Ja, zum einen nicht, denn wir haben die Verheißung, dass alle, die fromm leben werden, Verfolgung erleiden müssen. Und trotzdem haben wir eine Ruhe. Wir können mitten in den Stürmen des Lebens wie Jesus unseren Kopf auf ein Kissen legen und schlafen. Zumindest, wenn wir uns auf ihn konzentrieren. Und dann sagt David, erzählt weiter, der soll meinem Namen ein Haus bauen. Er soll mein Sohn sein und ich will sein Vater sein. Das haben wir auch schon gehabt. Also, Gott sieht Salomo als seinen Sohn an, aber es ist vor allem nochmal ein Hinweis richtig auf Jesus, der eben der ultimative Salomo ist, der die ultimativ Frieden und Ruhe schenkt, der ultimativ das Haus gebaut hat und dieses Haus sind wir. Und ich will seinen königlichen Thron über Israel bestätigen, ewiglich. Das hat sich zum einen dadurch bestätigt, dass Juda immer einen König hatte, der von David abstammte. Und dass in Jesus der ultimative Davidsohn da ist, der jetzt im Himmel auf dem Thron sitzt und der einmal wiederkommt und auf der Erde regieren wird. Und dann auch auf Davids Thron sitzen wird. So wird nun, mein Sohn, der Herr mit dir sein, und es wird dir gelingen, dass du dem Herrn, deinem Gott, ein Haus baust, wie er von dir gesagt hat. Auch wird der Herr dir geben Klugheit und Verstand und wird dich bestellen über Israel, dass du haltest das Gesetz des Herrn, deines Gottes. Also hier ist das Witzige, David verheißt ihm das, worum Salomo später bittet. Also, zum einen sagt Gott ja zu ihm, bitte um mich, um was ich dir geben soll. Und Salomo hätte ja auch Reichtum und alles erbitten können. Aber er erinnert sich an das Wort, das sein Vater ihm gegeben hat. Der Herr wird dir Klugheit geben und Verstand. Das brauche ich. Salomo ist zu dem Zeitpunkt sehr jung. An dem Punkt übrigens noch jung. Jung sein hat in der Bibel nicht unbedingt etwas mit dem Alter zu tun. Denn im Psalm 103 heißt es, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Mund wieder fröhlich macht, du wirst wieder jung wie ein Adler. Also, Gott kann uns wieder jung machen. Wir haben immer dieses, ja, man wird ja nicht jünger. Doch, im Deutschen kann man jünger werden, indem man Jesus nachfolgt. Und man kann jung werden, indem man sich auf Gottes Wort verlässt. Und dann können wir tatsächlich wenigstens geistig und geistlich jung sein. Dass uns Gott aber sogar körperlich so fit machen kann, dass wir ihm bis ins hohe Alter dienen können. Und dass wir dann tatsächlich auch zu den jungen Leuten gehören, trotz hohen Alters, die das Haus mit aufbauen dürfen. Also nur, dass ihr halt bemerkt, da ist nicht nur was dabei mit denen, für die mit dem Alter jungen sind. Dann aber wird es dir gelingen. Wann? Wenn du die Gebote und Rechte befolgst, die der Herr dem Mose für Israel geboten hat. Also wenn du dich an das hältst, an das Wort Gottes, dann wird es dir gelingen. Schwierig. Das Schöne ist, Jesus hat das tatsächlich getan. Jesus hat das ganze Gesetz perfekt gehalten. Und Gott guckt jetzt nicht mehr mich an, ob ich das Gesetz ordentlich halte, sondern er guckt, ob ich zu Jesus gehöre oder nicht. Und wenn ich mich wirklich an Jesus festhalte und sage, ich berufe mich darauf, dass Jesus es alles erfüllt hat, dann sagt Gott, ja, das stimmt, dir gelingt es. Nicht unbedingt ohne Anstrengung, aber es gelingt. Natürlich mit dranbleiben und allem. Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Das hat Mose zu Josua gesagt. Das sagt David jetzt zu Samuel. Salomo. Ja. Und später im Hebräerbrief wird sogar das, was zu Josua gesagt wurde, zitiert, damit wir es auf uns anwenden. Das ist übrigens auch so etwas. Es ist wichtig, dass man guckt, für wen ist das Ganze gesagt, aber dann lernen wir durchs Neue Testament, wir dürfen tatsächlich die Dinge, die an einer Stelle gesagt wurden, auch auf uns anwenden. Weil Gott das dort gesagt hat, dürfen wir das für uns in Anspruch nehmen. Man muss immer gucken, dass man aufpasst und nicht direkt alles zu sehr auf sich anwendet, sondern dass man sieht, okay, was sagt mir Gott damit? Aber im Prinzip darf ich jedes Wort, das eine Verheißung ist, auf mich anwenden, weil Jesus zu mir gehört und umgekehrt. Siehe, ich habe in meiner Mühsal herbeigeschafft für das Haus des Herrn 100.000 Zentner Gold und 1.000 mal 1.000 Zentner Silber. Dazu Kupfer und Eisen, das nicht zu wiegen ist, denn es ist zu viel. Auch Holz und Steine habe ich herbeigeschafft. Davon kannst du noch mehr anschaffen. Auch hast du viel Arbeiter, Steinmetzen und Leute, die in Stein und Holz arbeiten und allerlei Meister für jede Arbeit. In Gold, Silber, Kupfer und Eisen ohne Zahl. So mache dich auf und richte es aus. Der Herr wird mit dir sein. Hier haben wir noch zwei Sachen mehr, die David gesammelt hat, die Salomo noch gebrauchen kann, nämlich Gold und Silber. Gold spricht in der Bibel von Gott, von der Göttlichkeit. Das sammeln wir uns an, wenn wir danach streben, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Das sammeln wir in uns an, indem wir das Wort vom Kreuz, indem wir das Wort Jesu reichlich unter uns wohnen lassen. Das sammeln wir an, indem wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Das lassen wir unter uns wirken, wenn wir die Frucht des Geistes haben. Ganz besonders die Liebe. Und das andere, Silber. Silber spricht von der Erlösung. Vom Freigekauftsein. Dass wir freigekauft sind von der Sünde und von all dem, was mit der Sünde zusammenhängt. Da mache ich nochmal Werbung für das, was ich letztes Jahr in Knittlingen erzählt habe. Könnt ihr euch nachhören auf der Homepage. Gottes Erlösernamen. Was bedeutet es, dass er uns erlöst hat? Aber genau, das dürft ihr nachhören. Und David gebot allen seinen Oberen, Israels, seinem Sohn Salomo zu helfen. Ist nicht der Herr, euer Gott, mit euch und hat euch Ruhe gegeben ringsumher? Denn er hat die Bewohner des Landes in meine Hand gegeben und das Land ist unterworfen dem Herrn und seinem Volk. Also da ruft er alle auf, dient ihm, helft ihm. Warum? Weil Gott euch schon Ruhe gegeben hat. Dass wir dem ultimativen Salomo dienen, weil er uns Ruhe gegeben hat. Denn so haben wir nun Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5. Ich glaube, Vers 1 müsste es sein. So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Und macht euch auf und baut Gott, dem Herrn, ein Heiligtum, dass man die Lade des Bundes des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in das Haus bringe, das dem Namen des Herrn gebaut werden soll. Also, Richtet euch darauf aus, und zwar euer Herz. Es kommt ganz wichtig auf die Herzenshaltung darauf an. Warum? Weil Gott weiß, wo mein Herz hin zeigt, da werfe ich auch hin. Also ist ganz einfache Regel beim Sport, da wo ich mein Herz, meine Brust hinbewege, da kann ich wesentlich besser hinzielen, als wenn ich so zur Seite werfe. Das kriege ich als nicht so großer Sportler immer hin, aber ich weiß, wie es funktioniert, immerhin. Und das funktioniert tatsächlich bei allen Dingen. Da wo ich mein Herz hin ausrichte, in die Richtung arbeite ich. Und wenn ich mein Herz nicht vollständig auf das Kreuz ausrichte, sondern auf irgendwas noch hinarbeite, das mich verherrlichen soll, dann wird es nichts. So. Jetzt kommen noch mal ein paar Kapitel, in denen es um ganz viele Namen geht und Aufteilungen und so weiter, aber ich lese sie trotzdem, weil das ist für Sachen wichtig. Und wir lernen später übrigens noch, David hat das alles von Gott erfahren. So, Kapitel 23. Als David alt und lebenssatt war, machte er seinen Sohn Salomo zum König über Israel. Das ist die Geschichte, die wir in 1. Könige 1 haben. Da gibt es übrigens auch einen sehr netten Bibelabend von mir über das, was die ganze Geschichte mit dem Gebet zu tun hat. Lohnt sich sehr. Und er versammelte alle Oberen Israels und die Priester und Leviten. Und man zählte die Leviten von 30 Jahren an und darüber. Und die Zahl der Männer, nach den Köpfen abgezählt, betrug 38.000. Von diesen wurden 24.000 für die Arbeit am Haus des Herrn verordnet und 6.000 zu Amtleuten und Richtern. Und 4.000 zu Torhütern und 4.000 zu Sängern des Herrn mit den Instrumenten, die David zum Lobgesang hatte machen lassen. Also, die Leviten waren ja zuständig gewesen, dass man die Stiftshütte transportiert. Das ist jetzt ja nicht mehr wichtig, weil die Stiftshütte ja jetzt im Tempel aufgeht. Und darum brauchen die Leviten eine neue Aufgabe. Und das Interessante ist, das entspricht tatsächlich aber dem, was sie früher gemacht haben. Nämlich, am Haus des Herrn, Amtsleute und Richter. Das heißt, die gucken danach, was ist in Gottes Sinn. Was ist in dem Sinn, wie er sein Recht unter die Leute bringen will. Und dann auch noch dieses Torhüter, das habe ich vorhin schon mal erzählt, Torhüter, was kommt denn bei mir rein? Was kommt in meine Seele rein? Ganz wichtig, wenn ich die Tore mit Lobpreis verteidige, weil der Teufel sich durch Lobpreis nicht... Also der kann sich schon durchmogeln, aber er hat es wesentlich schwieriger, weil er Lobpreis hasst, solange dieser Lobpreis wirklich auf Jesus ausgerichtet ist. Und Sänger, eben, ich soll Gott singen. Lob Gott mit fröhlichem Schall übrigens, da heißt es nicht partout nur schön singen, also nicht nur übrigens, ach, der da vorne kann so schön singen, ich nicht, dann lasse ich's. Nee. Gott freut sich wesentlich mehr an einer Gemeinde, also Chor ist jetzt was anderes, aber eine Gemeinde, in der 10 Leute falsch singen, aber aus vollem Herzen, als an einer Gemeinde, die nur schweigend da sitzt und 3-4 Leute hat, die laut mitsingen, weil sie es können. Also, es ist immer schön, wenn die Harmonien stimmen, aber trotzdem mitsingen. Halt schon, also an dem Punkt tatsächlich schon darauf achten, wer nicht singen kann. Und dann sagt, ich singe zwar schön und nicht laut, umgekehrt, nicht schön, aber laut. Es kann die Leute aus dem Konzept bringen, dass die dann nicht mehr so fokussiert sind auf Gott. Von daher auch da darauf achten, aber singen für Gott. Und also zu singen mit den Instrumenten, die David zum Lobgesang hatte machen lassen. Wenn ich singen kann, der spielt halt ein Instrument. Und wenn es ein Tambourin ist, irgendwie ein Rhythmusinstrument. Und dann wenigstens immer auf die 1 des Takts oder was auch immer. Oder dass man sich halt nochmal anleiten lässt. Aber irgendwie fröhlichen Lärm machen für Gott. Mit den Instrumenten. alles natürlich im Einklang, dass es gut wird. Aber wie gesagt, es freut Gott mehr, wenn wir fröhlichen Lärm machen, als dass alles schön klingt. Denn mein liebstes Beispiel dafür ist aus dem Weihnachtsoratorium, dritte Kantate, Herrscher des Himmels, höre das Lallen, lass dir die matten Gesänge gefallen, ist so ein richtig prunkvolles Lied. Und ich stelle es mir immer vor, die Engel sitzen da und sagen sich, was ist das für eine lahme Truppe? Da können wir wesentlich besser. Und Gott sitzt vorne auf seinem Thron, stupst ein Engel, guck mal, meine Kinder, für mich. Und David teilte sie in Ordnungen ein, nach den Söhnen Levis, Gershon, Kehat und Merabli. Also so sind sie auch in der Wüste aufgeteilt worden. Halt da zum Transportieren der Stiftshütte. Übrigens, dann eben, das zeigt, Lobpreis und Türhütten und alles, das gehört dazu, Jesus in die Welt zu bringen. Wie es für die Leviten vorher, das Wichtige war, die Stiftshütte, das Bild für Jesus, von einem Punkt zum anderen zu bringen. Oder halt auch die Gemeinde. Die Gershoniter waren Ladan und Shimi. Die Söhne Ladans waren Jehiel, der Erste, der ferner Setam und Joel, diese drei. Söhne Shimis waren Shelomit, Chasiel und Haran, diese drei. Diese waren die Häupter der Sippen von Ladan. Shimis Söhne waren Jahat, Zisa, Jeush und Beria. Diese vier waren Shimis Söhne. Jahat aber war der Erste, Zisa der Zweite. Aber Jeush und Beria hatten nicht viele Söhne. Darum galten sie als eine Sippe, eine Dienstgruppe. Die Söhne Kehats waren Amram, Yitzhar, Hebron und Uziel, diese vier. Die Söhne Amrams waren Aaron und Mose. Aaron aber wurde ausgesondert, dass er das Heilige, das Hochheilige, dass er Heilige, das Hochheilige, er und seine Söhne für alle Zeiten zu opfern vor dem Herrn und ihm zu dienen und zu segnen im Hause des Herrn für alle Zeiten. Einmal wird hier eben Aaron rausgenommen mit seiner Sippe. Warum? Sie sollen das Hochheilige heiligen. Also das Hochheilige, eben den Tempel und alles, was damit zu tun gehört. Und sie sollen opfern vor dem Herrn. Das heißt also, jeden Tag, morgens und abends und zwischendrin alle anderen Opfer, die alle ja ein Bild sind für das, was Jesus getan hat, in verschiedenen Schattierungen. Und ihm dienen. Und was ist mit dem Dienen? Dass der Schaubrottisch ordentlich bedeckt ist. Dass das Räucheropfer richtig gemacht wird, das fürs Gebet steht. Schaubrottisch ist übrigens zum einen Nahrung für die Priester, zum anderen als Bild dafür, dass Gott das Gotteswort, das Gottesvolk trägt. Dass sie sich darum kümmern, dass die Menorah ordentlich leuchtet, dass der geputzt wird, dass das Öl richtig nachgefüllt wird. Öl als Bild für den Heiligen Geist. Und dass es immer was ordentlich zum Brennen da ist. Also dafür sind die Priester da. Und dann geht's weiter mit den Leviten. Ach, und zu segnen. Segnen bedeutet, dass man Gottes Namen über dem Volk ausspricht. Und dann halt eben mit diesem wunderbaren Segen, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und das immer im Zusammenhang mit dem Opfer, weil wir den Segen nur kriegen dadurch, dass das Opfer für uns gemacht wurde. Aber die Söhne des Mose, des Mannes Gottes, wurden gerechnet zum Stamm der Leviten. Auch nochmal interessant, Mose kriegt keine Moses Familie kriegt keine besondere Behandlung, dafür aber Aaron. Womit auch nochmal klar wird, Gott hat keinen Favoriten in dem Sinne. Also David wird später so, dass die dann halt werden. Aber es ist nicht so, dass Mose dann an seine Söhne das Priesteramt vererbt, sondern tatsächlich, Mose steht zwar über Aaron, aber seine Söhne sind ganz normal wie andere Leviten. Die Söhne des Mose waren Gershom, das habe ich vorhin schon mal erzählt, warum, und Eliezer. Eliezer heißt dann, Gott ist meine Hilfe. Oder mein Gott ist Hilfe. Der erste Sohn Gershoms war Shubael, der erste. Der Sohn Eliezers war Rechabia, der erste. Und Eliezer hatte keine anderen Söhne. Aber die Söhne Rechabias waren überaus viele. Der Sohn Yitzhars war Shelomit, der erste. Die Söhne Hebrons waren Jeria, der erste, Amaria, der zweite, Jachaziel, der dritte und Jerkamam, der vierte. Die Söhne Uziels waren Micha, der erste, Jeschaja, der zweite Sohn. Die Söhne Meraris waren Machli und Mushi. Die Söhne Machlis waren Eleazar und Kish. Eleazar aber starb und hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und die Söhne des Kish, ihre Vettern, nahmen sie zu Frauen. Das hat übrigens was mit den Erbtöchtern zu tun, was auch ganz wichtig ist für Jesus, könnt ihr in 4. Mose 27 und 36 und dann später in Josua 13, glaube ich, nachlesen. Die Söhne Mushis waren Machli, Äther und Jeremot, diese drei. Das sind die Söhne Levi. Nach ihren Sippen, nämlich die Häupter der Sippen, gemustert und Mann für Mann ausgesondert, Mann für Mann nach dem Namen aufgezählt, die das Amt im Hause des Herrn verrichteten, von 20 Jahren an und darüber. Denn David sprach: Der Herr, der Gott Israels, hat seinem Volk Ruhe gegeben und wird zu Jerusalem wohnen ewiglich. Das stimmt, wenn man jetzt halt dann außer Acht lässt, dass ja Israel raus musste, aber Gott wird trotzdem ewiglich da wohnen. Er ist zwar ausgezogen zur Zeit, in der Hesekiel Prophet war und Jeremia, aber er wird wieder einziehen. Und jetzt kommt eben, warum David das alles neu aufteilt. So brauchen auch die Söhne Levi die Wohnung nicht mehr zu tragen, mit all seinem Gerät für ihren Dienst. Denn nach den späteren Ordnungen Davids wurden die Leviten gezählt, von 20 Jahren an und darüber. David hat es geändert, die waren ab 30 für Mose, aber jetzt sagt David, es ist genug zu tun, fangt ab 20 an. Sondern sie sollen stehen zur Seite der Söhne Aaron zum Dienst im Hause des Herrn, in den Vorhöfen und Kammern und zur Reinigung alles Heiligen und zu allem Dienst im Hause Gottes. Für Schaubrote, für feinstes Mehl zum Speisopfer, für die ungesäuerten Fladen, für die Pfanne, fürs Rösten und für alles Gewicht und Maß. Und an jedem Morgen sollen sie stehen, den Herrn zu loben und ihm zu danken und ebenso an jedem Abend. Also, ganz wichtige Aufgabe für die Leviten, beim Tempel dienen, was auch immer das jetzt gerade bedeutet, für die Priester übrigens. Also nicht als die obersten Leute, sondern zuarbeiten. Und dann Lobpreis, morgens und abends. Jeweils beim Opfer, jeweils dann, wenn es darum geht, was Gott ultimativ durch Jesus tun würde. Und alle Brandopfer dem Herrn zu opfern an den Sabbaten, Neumonden und Festen, nach der vorgeschriebenen Zahl täglich vor dem Herrn. So sollten sie den Dienst versehen an der Stiftshütte, am Heiligtum, sowie an den Söhnen Aarons, ihren Brüdern, damit zu dienen im Hause des Herrn. Also die Leviten sind Diener. Denn das sagt Jesus selber, wer unter euch der Größte sein will, der soll aller Diener sein. Ja, schaffe ich noch. Kapitel 24 heißt es jetzt: Dies waren die Ordnungen der Söhne Aaron. Die Söhne Aarons waren Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Aber Nadab und Abihu starben vor ihrem Vater und hatten keine Söhne. Und Eleazar und Itamar wurden Priester. Das ist jetzt ganz kurz zusammengefasst, was wir in 3. Mose haben. Und zwar einmal mit 2. Mose 28, wo es um die Priester geht. 29 auch um die Priester. Und dann ist in 3. Mose 8, 9 und 10 die Geschichte der Einweihung der Leute. Und im Kapitel 10 ist dann, wie Nadab und Abihu starben. Warum? Weil sie fremdes Feuer bringen und Gott sagt, wer fremdes Feuer zum Dienst bringt, wer anders brennt als durch Jesus, der wird am Ende ausgebrannt sein und wird gefeuert. Und David zusammen mit Zadok von den Söhnen Eleazar und mit Achimelech von den Söhnen Itamar teilte sie ein. Also Zadok hatten wir schon. Und Achimelech ist übrigens ein Nachfahre von Eli. Und dann eben von Itamar. Teilte sie ein nach den Dienstgruppen zu ihrem Amt. Und es fanden sich bei den Söhnen Eleazar eine größere Zahl an Männern als bei den Söhnen Itamar. Und sie teilten sie ein. Von den Söhnen Eleazar 16 Sippenhäupter und von den Söhnen Itamar 8 Sippenhäupter. Und sie teilten diese durch das Los. Denn es waren Oberste im Heiligtum, Priestertum und Oberste vor Gott unter den Söhnen Eleazar und unter den Söhnen Itamar. Und der Schreiber Schemaja, der Sohn Netanels, ein Levit, schrieb sie auf vor dem König und vor den Obersten und vor dem Priester Zadok und vor Achimelech, den Söhnen Abiatars, vor den Sippenhäuptern der Priester und Leviten, nämlich je zwei Sippen für Eleazar und für Itamar. Jetzt kommen 24 Priestersippen. Und man sagt sich erstmal, warum brauche ich denn das? David erzählt später, dass Gott ihm eine Offenbarung geschenkt hat, wie der Tempel gebaut werden soll. Grundgerüst gab es schon bei der Stiftshütte. Aber die Stiftshütte ist eine Strichzeichnung. Der Tempel ist eine andere Strichzeichnung, die Stiftshütte nämlich mit mehr Details. Und was dann später nochmal zum Tempel offenbart wird, hat nochmal mehr Details. Zum einen für Jesus, zum anderen für die Gemeinde, und zwar in den drei Varianten, also einzelner Christ, Gemeinde vor Ort, Gemeinde durch Raum und Zeit und für den Tempel im Himmel. Und da finden wir jetzt das mit den 24. Wenn jemand von euch schon mal die Offenbarung gelesen hat, findet er plötzlich heraus, dass dort 24 Älteste sind. Wer sind diese 24 Ältesten? Also wer die ganz genau sind, kann ich nicht sagen, aber wir finden jetzt hier 24 Älteste. Diese 24 Sippen sind aufgeteilt worden, bin mir gerade nicht sicher, das wird ja ganz knapp erzählt. Jeder dieser Sippen hat immer für eine Woche am Tempel gedient. Das heißt, 24 Sippen, eine Woche, dann haben wir 24 Wochen im Jahr rum, dann dienen die nochmal 24, also nochmal jede eine Woche, haben wir 48 Wochen, das Jahr hat aber 51 Wochen. Gott hat dem Volk drei große Feste gegeben, wo alle Männer hinkommen mussten, nämlich das Passafest, das Wochenfest, Pfingsten, und das Laubhüttenfest im Herbst. Und bei diesen sollten alle kommen. Alle Priesterklassen, weil ja auch ganz Israel zumindest alle Männer kommen sollten. Und wenn klar war, es sind alle 24 Ältesten in der Stadt, dann ist das ganze Gottesvolk versammelt. Und jetzt ist Johannes dort im Himmel und sieht die 24 Ältesten und er sieht, ja, jetzt ist also das ganze Volk Gottes hier versammelt. Zumindest das geistliche Volk. Denn unten auf der Erde gibt es immer noch die Heiligen Gottes, die verfolgt werden. Das sind zum einen die Neugläubigen in der Trübsal und auch Israel. Also auch die Neugläubigen, aber genau. Es hat noch einen anderen Zweck. Und das kommt jetzt gleich, wenn ich die Namen euch lese. So, und das erste Los fiel auf Jojarib. Das zweite auf Jedaja. Das dritte auf Harim, das vierte auf Seorim, das fünfte auf Malkija, das sechste auf Mijamim, das siebente auf Hakotz, das achte auf Abia. Merkt euch den. Das neunte auf Jeschua, das zehnte auf Shechania, das elfte auf Jeljashib, das zwölfte auf Jakim, das dreizehnte auf Hupa, das vierzehnte auf Jeshebab, das fünfzehnte auf Bilga, das sechzehnte auf Imer, das siebzehnte auf Hesir, das 18. auf Pizetz, das 19. auf Petachia, das 20. auf Jecheskel, das 21. auf Jachin, das 22. auf Gamul, das 23. auf Delaja, das 24. auf Maasia. Das sind die Dienstgruppen, nach ihrem Amt in das Haus des Herrn zu gehen, nach der Vorschrift, die ihnen ihr Vater Aaron gegeben hat, wie ihm der Herr, der Gott Israels, geboten hatte. Also, Priester sind jetzt aufgeteilt, damit auch ein bisschen klarer ist, wer ist wann dran. Ist ja vor allem noch mal einfacher, wenn die jetzt alle nur nach Jerusalem müssen und nicht noch weiter hoch nach Shiloh. Und sie werden aufgeteilt. Und jetzt habe ich gesagt, Abia. Also, wenn euch das zu viel wird, einfach noch mal nachhören. Dafür wird ja die Aufnahme online gestellt. Lukas 1. Lukas beschreibt, dass er alles ganz akribisch erarbeitet hat. Und als allererstes, bevor er anfängt mit Jesu Geburt, fängt er mit was ganz anderem an. Und er erwähnt einen Mann, einen Priester mit Namen Zacharias. Oder Hebräisch wäre Zacharia, Gott gedenkt, Gott erinnert sich. Ein Priester aus der Ordnung Abias. Als Israel zurückkam aus der babylonischen Gefangenschaft, gab es zum Teil das Problem, dass manche Priester die haben ihre Stammbäume nicht gefunden. Und dann wurde gesagt, okay, ihr macht bitte nichts, so lange bis kein Priester aufsteht, der wieder die Lose hat, wie damals Aaron. Und dann hat man die ein bisschen anders aufteilen müssen, die Priesterklassen, damit sie wieder gleich groß waren. Aber man hat den Namen beibehalten. Und dann war trotzdem klar, okay, erste Woche ist Jojarib dran, zweite Woche Jedaja und so weiter. Achte Woche des Jahres war die Ordnung von Abia dran, zu der Zacharias gehörte. Das heißt, er war dort. Man fing an vom Passafest, kann jetzt also 8 Wochen, oder nee, nicht vom Passafest, man fing an vom ersten Aviv oder Nisan, das heißt, das ist 2 Wochen vor dem Passafest. Dort fing man an, von Sabbat bis Sabbat, also 8 Wochen kann man weiterrechnen. Entweder war es dort, oder man kann jetzt nochmal 9 Wochen weiterrechnen, weil dazwischen nochmal das Pfingstfest lag. Dorthin hat man 2 mögliche Termine. Ich habe jetzt, Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen zu kompliziert ist, ich habe auch nicht die Tage genau im Kopf, wann das gewesen sein muss. Kapitel 1 heißt es dann, nach der ganzen Geschichte mit Zacharias, dass im 6. Monat Elisabeths, also als sie endlich schwanger war, 6 Monate danach kam Gabriel zu Maria. Das heißt, wir rechnen jetzt zu diesem entweder ersten oder zweiten Termin, den Zacharias hatte, rechnen wir erstmal 6 Monate dazu. Und wenn wir jetzt von da an nochmal 9 Monate rechnen, kommen wir auf Weihnachten. Und jetzt wird ganz oft gesagt, ja, Jesus ist gar nicht zu Weihnachten geboren, Jesus ist eher im Frühjahr geboren. Warum? Weil zum Beispiel die Hirten draußen auf dem Feld waren, im Winter war man draußen nicht auf dem Feld, es ist viel zu kalt. Ja, im Mittelmeerraum kann es aber wesentlich wärmer sein. Und wenn man jetzt halt von diesen 2 Terminen rechnet, die mit Zacharias da zusammenhängen, kommt man auf 2 mögliche Termine. Entweder auf das Laubhüttenfest. Das könnte damit zusammenpassen, dass es in Johannes 1, Vers 14 heißt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und dieses Wort wohnen ist das gleiche Wort, das für die Stiftshütte benutzt wird. Oder wir kommen in die Zeit des Chanukka-Festes. Und das Chanukka-Fest ist witzigerweise eine Kopie des Laubhüttenfests. Ist das Fest der Einweihung des Tempels. Und das Chanukka-Fest ist im November bis Dezember und kann tatsächlich auf den 25. Dezember fallen. Also von daher kann man an diesem Text hier ganz klar zeigen, mit dem, was wir dann in der Weihnachtsgeschichte haben, dass Jesu Geburt tatsächlich am 25. Dezember oder halt am 24. Abend, was zum 25. gehört, dass das dort geschehen ist. Also lasst euch nichts reinreden von den Leuten, die meinen, sie hätten neue Erkenntnisse. Wir können tatsächlich aufgrund der Bibel zeigen, dass Jesus durchaus am Weihnachten geboren ist, wie wir es heute feiern. Und dass das Ganze ein heidnisches Fest sei, das die Römer dann erfunden hätten und das die Christen dann gemacht haben, ist genau umgekehrt. Die Römer haben gesehen, die Christen feiern da und haben dann gesagt, wir bauen einen Gegenkult auf. Und das haben die Nazis dann später gesagt, um zu zeigen, guckt mal, das ist ein heidnisches Fest, das können wir also auch feiern, das hat nichts mit Christen zu tun. Blick auf die Uhr. Ich mache die letzten Verse noch fertig, dann haben wir das Kapitel fertig. Von den Söhnen Levi waren da. Von den Söhnen Amram, Shubael, von den Söhnen Shubaels, Jechdeja, von den Söhnen Rechabias war der erste Jishia, von den Jizharitern Shelomit, von den Söhnen Shelomits Jachat, die Söhne Hebrons waren Jeria, der erste, Amaria der zweite Sohn, Jechaziel der dritte, Jekamam der vierte, die Söhne Uziels waren Micha, von den Söhnen Michas Shamir, der Bruder Michas war Jishia, von den Söhnen Jishias Zecharia, die Söhne Meraris waren Machli und Mushi und die Söhne Jaasias seines Sohnes. Die Söhne Merari von Jaasia und seinem Sohn waren Jocham, Sakur und Ivri. Von Machli, Eleazar, der hatte keine Söhne. Von Kish, von den Söhnen des Kish waren Jerachmeel. Die Söhne Mushis waren Machli, Eder und Jeremot. Das sind die Leviten nach ihren Sippen und man warf auch für sie das Los, wie für ihre Brüder die Söhne Zadok, vor König David und vor Zadok und Achimelech und vor den Sippenhäuptern der Priester, der Priester und Leviten, für den jüngsten Bruder ebenso für das Sippenhaupt. Und da kommen wir nächstes Mal dazu. Ich wollte bloß das Kapitel fertig kriegen. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns das aufschließt und danke, dass wir immer wieder sehen können, wie dein ganzes Wort so auf dich hinweist und wir sogar solche kleinen Details wie die Weihnachtsgeschichte hier drin finden können. Danke, dass du uns dadurch auferbaust. Hilf du uns, dass wir das Wort ernst nehmen und dass wir das, was du heute gesagt hast, was du für unser Herz gesprochen hast, dass wir das umsetzen. Hilf uns dabei zur Ehre deines Namens. Amen.